Ich lese und höre allzu häufig, dass jemand in Richtung Barrierefreiheit irgendwie was entwickeln will. Und ich würde sagen, also ich würde da ein Stück weit radikal sein und sagen, ich fange mit Baskin nicht an, wenn man irgendwie einen Rolli hochschleppen muss oder so.
Diese Folge hörst. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane.
Und ich bin Philipp Bryant. Hallo.
Hallo Philipp.
Unsere Hallo Rihab.
Erste gemeinsame Folge in diesem Jahr?
Das ist richtig, ja.
Ja, schön.
Genau, ja, ich freue mich.
Ich mich auch. Irgendwas mit Menschen ist ja der erste Heilpädagogik-Podcast und ich glaube auch der einzige. Und das ist der Podcast, der euch die Heilpädagogik mit all ihren Facetten näher bringen möchte. Und wir diskutieren für euch gemeinsam mit verschiedenen Personen aus Praxis, Fachwelt, Akademie, verschiedene Themen, die die Heilpädagogik bewegen. Und wir machen jetzt einfach so lange weiter mit dem Podcast, bis ihr, liebe Zuhörende, oder auch wir, keine Lust mehr haben. Philipp, was ist denn heute dran?
Ja, heute wollen wir uns mit inklusivem Sport beschäftigen und da einer auch ganz speziellen, würde ich sagen, Sportspielvariante, aber vielleicht kann unser heutiger Gast das viel besser nochmal begrifflich fassen. Also inklusiver Sport und Baskin sind heute unsere Themen.
Und wer ist denn unser Gast?
Florian Kupis ist unser Gast, aber dazu sagst du jetzt noch ein bisschen mehr.
Genau, hallo Florian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin sehr gespannt über all das, was du uns heute erzählen wirst. Ich persönlich kenne mich in diesem Bereich noch sehr wenig aus, deswegen glaube ich, werde ich heute sehr, sehr viel lernen. Vorher noch, also ich werde jetzt nicht dein CV einmal vorlesen, weil ich glaube, dann wäre die Folge sehr schnell voll. Vielleicht magst du mal drei Aspekte aus deinem Leben oder Lebenslauf, da bist du ganz frei zu sagen, ob das was Privates oder aus dem beruflichen Kontext ist, drei Sachen, die man über dich wissen sollte.
Ja, also wenn das tatsächlich auch das Privatleben betreffen darf, sollte man wissen, dass ich begeisterter Vater von drei Kindern bin, wobei ich sagen muss, dass zwei von denen in Klammern leider nicht mehr mit uns wohnen, aber das ist auch okay. Das Zweite, das kommt ja auch gleich noch zur Sprache, dass ich auch begeisterter Coach und auch Theoretiker, wenn man so will, also nicht nur Praktiker im Kontext von inklusivem Sport bin. Mhm. Und das Dritte ist, dass ich Veganer bin.
Okay, spannend. Gut, gibt es denn so etwas, also ich habe eine Vermutung, was die Antwort ist, aber ich frage es trotzdem. Gibt es so etwas wie eine typische Woche bei dir? Und wenn ja, wie verläuft die so?
Also typische Wochen gibt es bei mir tatsächlich nicht, weil ich würde nicht sagen, dass ich kein gut strukturierter Typ bin, aber ich bin ein wenig routinierter, weil ich ganz gerne auch ausbreche aus Routinen. Insofern, ich habe jetzt nicht bestimmte Zeiten, zu denen ich aufstehe, frühstücken muss und Dinge mache. Also so gesehen würde ich sagen, sind die Wochen recht unterschiedlich voneinander, wenn man sie im Nachhinein so analysieren würde. Mhm. Aber typischerweise, wenn man das tatsächlich mal so ein bisschen verallgemeinert sagen würde, ist tatsächlich so, dass ich sonntagabends nie das Gefühl habe, scheiße, morgen ist Montag und die Woche geht wieder los. Sondern
das finde ich richtig gut.
Genau, sondern abgesehen davon, dass ich auch am Wochenende durchaus mal arbeite und so. Na genau, also ich habe tatsächlich, also eine typische Woche wäre eine, wo auch so die Kategorie Work-Life-Balance nicht so unbedingt die Rolle spielt, weil ich eigentlich immer gerne privat mit Familie, mit Freunden, Hobbys und so weiter, aber auch Arbeit dabei, immer viel lesen und zum Teil auch eben Dinge lesen im Urlaub oder so, wo die Familie mir eigentlich einen Vorwurf macht, warum liest du Fachliteratur? Und ich sage, lass mich doch in Ruhe damit. Genau, aber so gesehen gibt es keine typische Woche. Also, und das ist auch gut so.
Ja, cool. Sehr schön. Philipp, du hast jetzt schon die erste Challenge für Florian, oder?
Jein.
Das war ja, schon habe
ich. Ja. Aber ich würde tatsächlich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, denn bei dieser Frage nach der typischen Woche oder wie das alles abläuft, haben, glaube ich, die Zuhörenden noch nicht so die Information bekommen, womit verdienst du denn in Anführungsstrichen dein Geld? Also was strukturiert denn dennoch deinen Alltag?
Vielleicht, was machst du denn diese Woche?
Zum Beispiel.
Okay, genau. Das ist, dann muss ich euch ja total missverstanden haben. Also,
nee,
ich arbeite seit Anfang des Jahres an der Universität in Landau, die jetzt Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau heißt. Typischerweise bin ich jetzt gar nicht hier, weil ich mit meiner Familie nach wie vor in Freiburg wohne, aber diese Woche ist es tatsächlich so, dass ich das erste Mal in diesem Jahr eine komplette Woche hier bin. So gesehen sieht die Woche eben nicht so aus wie andere. Und ich arbeite hier im Bereich der Sonder- und Heilpädagogik, habe eine Professur in allgemeiner Sonder- und Heilpädagogik und habe bei der Verhandlung die Denomination dahingehend ändern können, dass es auch um internationale und vergleichende Perspektiven unter besonderer Berücksichtigung inklusiver Bildungsprozesse geht. Und das ist mein Hauptjob. Und diese Woche, da ich jetzt tatsächlich eine ganze Woche in Landau bin, nimmt dieser Hauptjob auch meine Hauptzeit ein. Mhm. Und genau so. Dann habe ich eure Frage ganz falsch verstanden vorhin.
Nö, es war, glaube ich, beides sehr, sehr gut zu hören,
okay,
um zu erfahren, wer du so bist. Oder ein Mini-Aspekt davon.
Florian, wir wollen ja jetzt einen inhaltlichen Einstieg ins Gespräch über den Elevator-Pitch vornehmen. Und da hast du 60 Sekunden für die Frage, die ich dir jetzt gleich stelle, Zeit zu beantworten. Der Timer ist gnadenlos. Das heißt, wenn der bimmelt, dann ist die Zeit vorbei. Wir können aber sicherlich das Gespräch im Nachgang dazu nutzen, auch den ein oder anderen Aspekt nochmal aufzugreifen. Und ich würde gerne von dir wissen, die Zeit fängt an zu laufen, sobald du antwortest. Ich würde gerne von dir wissen, wie denn nach einem pädagogischen oder erziehungswissenschaftlichen Inklusionsverständnis diese Inklusion mit Wettkampf und Leistungsorientierung zusammengedacht werden kann. Oder ob das einen Widerspruch in sich trägt.
Es gibt unterschiedliche Verständnisse oder Bedeutungen von Inklusion in unterschiedlichen Bereichen. Und der für den Sport ist eben dahingehend besonders, wenn man zum Beispiel mit Sportspielen zu tun hat, dass bei der inklusiven Orientierung eigentlich auf Wettkampf nicht verzichtet werden soll oder kann. Und dass es da eben genau darum geht, und da kommen wir nachher auch in dem Gespräch wahrscheinlich noch ein bisschen genauer zu, das in Balance zu setzen. Also auf der einen Seite zu sagen, es sollen alle, die mitmachen wollen, mitmachen können. Und auf der anderen Seite, es soll aber nicht um in erster Linie Nächstenliebe und mehr Punkte vergeben und wir brauchen auch nicht schwitzen und uns danach umziehen gehen. Insofern ist es gerade für den Sport kein Widerspruch, aber ein ziemlich schwerer Balanceakt. Und das ist genau das, was eben die Sportart Basken, wie ich finde, ganz gut löst. Jetzt will ich natürlich auch nicht fertig sein, bevor die 60 Sekunden zu Ende sind.
Ja, aber 2 Sekunden.
Okay, also das ist das, das, was eben Basken ausmacht. Ah, das.
Okay.
Da ist er.
Ich war übrigens von 90 Sekunden ausgegangen. Habe ich die falschen Folgen gehört vorher? Okay.
Stimmt, ja, das ist tatsächlich jetzt eine Änderung seit diesem Jahr, dass der Pitch nur noch 60 Sekunden anstatt 90.
Das wusste ich nicht.
Genau.
Die Frage kannte ich übrigens auch nicht für alle Hörerinnen.
Ja, die Pitchfrage ist.
Aber interessant, tolle Frage, ja.
Ja. Und ich denke, das war jetzt nur ein Einstieg. Also das ist nämlich eine so zentrale Frage, dass wir da, glaube ich, jetzt noch tiefer reingehen können.
Definitiv. Ich würde gerne direkt eine Anschlussfrage stellen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du ja, es gibt nicht so etwas wie einen Widerspruch zwischen Inklusion und Wettkampfleistungsorientierung, sondern wir müssen das Ganze als sowas wie ein Spannungsfeld oder ein Balanceakt, hast du gesagt, verstehen, in dem diese unterschiedlichen Anforderungen an die Situation entsprechend genutzt werden können. Jetzt hast du auch schon auf unterschiedliche mögliche wissenschaftliche Fundierungen für ein Inklusionsverständnis hingewiesen. Kannst du das, was aus einer sportwissenschaftlichen Sicht Inklusion bedeutet, noch mal ein bisschen ausführen?
Ja, gerne. Also es ist tatsächlich so, dass ist in der Sportwissenschaft ein sogenanntes Inclusion Spectrum gibt. Und das ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders gelagert konzeptionell als in den Erziehungswissenschaften, wo nämlich auf diesem Spektrum zum Teil auch Praktiken und Prozesse und Angebote von ich sag mal Sportpädagogik zu finden sind, die in der Erziehungswissenschaft vielleicht gar nicht als inklusiv gelten würden, sondern als segregierte Kontexte oder integrative. Das heißt, so gesehen ist jetzt erstmal auf die Sportwissenschaft bezogen der Begriff ein weiterer, weil eben auch gemeinhin als segregierend oder integrativ geltende Angebote auch als inklusiv gelten. Was diesen Widerspruch anbetrifft, würde ich sagen, es ist zunächst mal ein vermeintlicher Widerspruch nur. Es ist nur eben wie so ein Kontinuum, du hast eben gesagt, Spannungsfeld, glaube ich. Also das trifft es ganz gut. Mhm. Man muss irgendwie gucken, dass es eben sowohl als auch ist und dass es eben nicht in eine Richtung abdriftet. Also ich will eben nicht zu Ungunsten der inklusiven Orientierung den Wettkampf begünstigen. Gleichzeitig will ich aber auch nicht andersrum den Wettkampf rausnehmen, weil es inklusiv werden soll. Mhm. Und das ist eben das, was bei der Durchführung dieser Sportart nicht nur den Mitspielenden vermittelt werden muss und auch im Kopf behalten muss und in den Gliedern, sondern das ist auch beim Coaching wichtig. Ne? Also dass man daran erinnert, dass man zum Beispiel auch bei dieser Basketball-Variante Baskin auch mal stoppt und sagt, pass auf, ihr könnt toll Basketball spielen, aber ihr spielt noch lange nicht Baskin, weil ihr eben diese inklusive Seite nicht umsichtig genug mit berücksichtigt, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
Kannst du einmal ganz kurz, weil wir das ja jetzt schon so benutzen und damit ja Wissen auch voraussetzen, kannst du einmal bitte kurz Baskin uns erklären? Was versteckt sich dahinter?
Ja, gut, dass der Timer nicht angeschaltet ist, aber ich werde es trotzdem versuchen, kurz zu halten. Also es ist eine Variante des Basketballs, die auf einem Basketballfeld, also im regulären, gespielt wird, wobei da allerdings Modifikationen und Adaptionen vorgenommen werden. Und zwar sowohl was räumliche, materielle Rollenverteilungsaspekte anbetrifft. Es ist so, dass Baskin anders als Basketball auf 6 Körbe und nicht auf 2 gespielt wird. Anders als Basketball sind die Baskin-Teams zusammengesetzt aus Personen, die unterschiedliche Funktionszuschreibungen bekommen. Und die Idee dabei ist, dass Leute, die, können wir mit Schach zum Beispiel vergleichen, also bestimmte Funktionen und bestimmte Positionen je nach Fähigkeit mitspielen zu können haben. Mhm. Und die Grundidee ist, dass die Trikotnummern darauf hinweisen, wie spielfähig im Sinne von Verständnis des Spiels, Agilität, technische Funktionen und so weiter, wie funktionsfähig, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, unter Verweis auf die ICF, die Personen in dieser Sportart sind. So, und dann ist eigentlich ein Hauptaspekt, und ich glaube, jetzt klickert es auch bei euch und bei den Zuhörenden, dass die höhere Trikotnummern haben, andere, die niedrigere haben, weder angreifen noch decken dürfen. Okay. Das heißt, wenn Rihab jetzt wirklich signifikant besser Basketball spielen könnte als ich, würde sie wahrscheinlich im gegnerischen Team eine andere Nummer haben. Und ich hätte, wenn ich den Ball habe, die Möglichkeit, unabhängig von Rihab quasi zu spielen, ohne dass sie mich dabei beeinträchtigen kann. Und das ist so gesehen, wenn man das sieht, das erinnert eben schon stark an Basketball, weil es eben auch diese Bälle hat, weil es auch diese Körbe hat, weil es auch diese dynamische Schnelligkeit hat. Aber es ist natürlich von der Raumaufteilung und auch von der Art und Weise, wie gespielt wird, zunächst mal ganz anders, wenn man zum Beispiel beobachten kann, wie Leute zurückweichen, weil jemand mit einer niedrigeren Trikotnummer auf einen zukommt oder so. Mhm. Genau, das ist vielleicht mal so ganz grob. Also ich glaube, so richtig vorstellen kann man sich das vielleicht noch nicht, was mit diesen 6 Körben passiert. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommen ja ein paar Fragen, wo ich das dann noch einsprenkeln kann.
Und wie, an welcher Stelle wird entschieden, wer welche Nummer bekommt oder wer entscheidet das oder wie passiert das?
Es ist so, dass ich da unterscheiden würde zwischen, ich sag mal, wirklich breiten sportlichen Aktivitäten. Also wenn ich jetzt an eine Schule gehe und das dort anleite, dann brauche ich nicht ein Riesenszenario von Klassifikationen nach Spielfähigkeit oder so durchführen, sondern kann man das im Grunde so machen, wie wenn man draußen Streetball spielt oder mit Jugendlichen Fußball. Man versucht grob einzuschätzen, okay, wer kann das hier sehr gut, wer kann das hier nicht so gut, und dann teilt man die Teams eben entsprechend in diese fünf verschiedenen.
Als Coach macht man das.
Genau. Dann. Also oder eben als, keine Ahnung, als Elternteil, wenn man draußen das anleitet, oder wenn das, na, ich sag mal, Kinder und Jugendliche selbst organisieren, würden sie eben für sich sagen, okay, die Besten spielen zunächst mal nicht in einem Team, sondern in den Zweien. Und dann würde man das quasi so in Anführungsstrichen runterdeklinieren, dass man sagt, so wie beim Wählen im Schulsport. Also das ist auch nicht unproblematisch pädagogisch gesehen. Auch das ist noch zu besprechen. Ne? Also dass man natürlich irgendwie sagt, du kannst das ja nicht so gut wie sie, Florian, du kannst nicht so gut wie Rihab, deswegen ziehst du mal lieber eine 4 an und nicht eine 5. Ist ethisch schon auch mit zu berücksichtigen, dass das auch stigmatisierend und vor allem auch diskriminierend sein kann. Da muss man gucken. Aber die Idee ist eben im Breitensport, dass man das eigentlich en passant, ich sag mal, flexibel, spontan machen kann. Wenn ich allerdings mit meinem Team auf einen internationalen Wettkampf reise, dann können wir das ja nicht wie mit feuchtem Finger im Wind irgendwie entscheiden, wer welche Rolle spielt, sondern dann gibt es tatsächlich einen von einer internationalen Basken-Organisation zur Verfügung gestelltes Klassifikationsschema, wo man wirklich irgendwie wie so ein Parcours eigentlich vorher prüft, wie fließend kann jemand bestimmte Bewegungen ausführen, wie schnell, wie dribbelstark, wie treffsicher, um dann wirklich zu gucken, okay, handelt es sich hier um eine Person, die sehr gut spielen kann, weniger gut, ne, möglicherweise die Spielregeln gar nicht versteht und so weiter und so fort. Das heißt, okay, in der Nutshell, die kurze Antwort wäre, je nachdem, ob es im wettkampforientierten, meinetwegen im Rahmen eines Europe Cups oder von Turnieren stattfindenden Spiel stattfinden muss, muss man es standardisierter und irgendwie auch technologischer, würde ich so sagen, machen. Und sonst kann man es eigentlich tatsächlich improvisieren und ne? Man will auch nicht allzu viel Zeit verlieren, wenn man mit einer Gruppe von Leuten irgendwas spielt, dann muss man nicht erstmal eine halbe Stunde klassifizieren. So. Und man kann im Grunde ja auch, während es läuft, und es, wenn es einseitig irgendwie ausgeht, sagen, pass auf, ich habe das Gefühl, du solltest die Trikotnummer ändern. So. Genau. Weil man eben auf den jeweiligen Nummern, die aufeinandertreffen, eine ähnliche Spielstärke eigentlich sicherstellen will. So.
Ja, okay. Jetzt hast du ja, ich glaube, während des Elevator-Pitches schon darauf hingewiesen, dass es offensichtlich ja bei dieser Idee, Sport inklusiv zu betreiben, auch darauf ankommt, vor allen Dingen in der Rolle als Coach, hast du das, glaube ich, erwähnt, dass man eine bestimmte Haltung einnimmt, während man diesen Sport ausübt. Also du hast es, glaube ich, so gesagt, wie ja, ihr spielt alle schön Basketball, aber das hat mit inklusivem Sport hier noch gar nichts zu tun. Und ich würde gerne noch ein bisschen genauer verstehen, wie wir dazu kommen, beziehungsweise nee, ich muss die Frage, glaube ich, ich würde die gerne umformulieren. Wenn ich jetzt dir zuhöre, dann höre ich, dass inklusiver Sport weit über so eine Kategorie oder kategorische Trennung wie behindert, nicht behindert, als ganz klassische große Kategorien, dass es weit darüber hinausgeht. Also dass wir, wenn wir über Personengruppen, die beteiligt werden können, denken, das hat nicht nur mit so etwas wie einer sogenannten Behinderung oder Beeinträchtigung zu tun, sondern wir können ganz unterschiedliche Personengruppen in diesem Kontext je nach Fähigkeitslevel mit einbinden. Verstehe ich das richtig?
Das ist richtig. Es ist auch absichtlich so gewesen, dass ich die Kategorie Behinderung nicht mit aufgeführt habe. Und zwar nicht, weil ich sie ablehne oder für nicht brauchbar halte. Im Gegenteil. Also ich finde, für bestimmte auch wissenschaftliche Kontexte ist es wichtig, Behinderung als Konzept, allein schon bei Disability Studies wäre es dann völlig irrsinnig, davon abzusehen. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn ich diesen Sport ausübe, der natürlich nicht non-kategorial laufen kann, weil ich ja zuordnen muss, aber dann spielt erstmal nicht so die Rolle, ob zum Beispiel beim Schulsport jemand seine Turnschuhe vergessen hat und deshalb meint, nicht mitspielen zu können. Und ich sage dann, doch, geht doch, du kannst doch zum Beispiel Nummer 2 spielen und niemand tritt dir auf die Füße. Oder ob ich von vornherein nach Kriterien, die meistens dann ja auch irgendwie medizinische sind, ne? Also irgendwie festlege, okay, hat eine Beeinträchtigung oder hat irgendwie eine Diagnose und muss deshalb ja irgendwie 3 spielen oder so. Also ich sag mal so, eine Diagnose oder überhaupt sowas wie eine Beeinträchtigung, Behinderung sagt zunächst mal nichts per se darüber aus, wie gut eine Person Basken spielen kann. Und ich würde das in Übertragung auf auch erziehungswissenschaftliche oder pädagogische Kontexte ähnlich verorten, was eben ein Inklusionsverständnis anbetrifft. Man braucht nicht die Arbeit in einer Schule damit starten lassen, dass man nicht, bevor die pädagogische Situation losgeht und die Leute zusammenkommen, eigentlich schon auf Grundlage der diagnostischen Details irgendwie irgendwas plant. Also man kann es tatsächlich bindifferenziert nach individuellen, ich sag mal, Leistungs- oder nicht Leistungs-, aber irgendwie Lernperspektiven, Ermittlungen vorgehen, und das ist beim Baskin ähnlich. Das heißt, ich würde sagen, dass schon, wenn ich jetzt Baskin spielen will, ist schon wichtig, dass die Leute unterschiedlich stark spielen können, sonst könnte ich ja Basketball spielen. Also in dem Moment, in dem ich in ein Gymnasium gehe, wo jemand mir sagt, oh, wir haben hier so eine Basketball-AG bei Leuten, die irgendwie als Abiturfach irgendwie Sport gewählt haben, und ich treffe da einfach nur Leute an, die einfach super dribbeln, super Körbe schmeißen und super Pässe spielen können, dann würde ich sagen, dann bietet sich Baskin einfach irgendwie nicht an, weil quasi das nicht heterogen genug ist von der Spielfähigkeit her. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, man braucht Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, um das spielen zu können, weil man ja im Grunde in jeder Schulklasse, sag ich jetzt mal, ich habe das also selbst auch ausprobiert, 9. Klasse, 10. Klasse, gerade beim Basketball eigentlich immer feststellt, dass manche Leute eigentlich eher außen vor bleiben, wenn man Basketball spielt und sich somit Baskin anbietet. Und selbst der Deutsche Basketballbund sieht das so, was mich sehr freut, weil ich musste mich quasi nicht gegenüber dem Deutschen Basketballbund anbiedern, sondern andersrum, sie kamen auf mich zu und meinten im Kontext gerade von Schulsport, wo es immer mehr Ganztagsschulen und Inklusionsorientierung gibt, wie können wir da eigentlich sicherstellen, dass unsere Sportart, nämlich Basketball, irgendwie allen vermittelbar ist. Und dann kommt eben Baskin rein. Das bietet sich aber eben nicht an, wenn man einfach 16 oder 18 super Basketball spielende Leute vor sich hat. Dann braucht man nicht Baskin spielen. So.
Okay, also eine heterogene Gruppe, heterogene Funktionsfähigkeiten sind eine gute Voraussetzung für Baskin, oder dann eignet sich Baskin besonders gut.
Genau, und ich würde eben tatsächlich auch dann den Wert darauf legen, dass es eben wirklich heterogen auch als Begriff, Konzept ist, was hier eine Rolle spielt, und nicht eigentlich nicht divers, weil divers hat ja schon auch wieder so eine kategoriale Konnotation, wo ich sagen würde, oh, ich würde dann nochmal zur Lebenshilfe gehen, nochmal, dass ich noch zwei Leute dazu bekomme, die Regeln nicht mal eben so erklärt bekommen. Also, ne, dass ich irgendwie sage, ich kann ja zunächst mal alle einladen, non-kategorial, in diesem Rekrutierungssinne, der eben keiner ist, ne? Wenn ich niemanden besonders einlade, sondern einfach nur Aushänge mache und die Werbetrommel rühre, um dann zu gucken, wie sich die heterogene Gruppe, die sich da einfindet, irgendwie sinnvoll ins Basketspiel einbinden lässt. Und ne, da muss ich auch vorher.
Das finde ich jetzt spannend, dieses, wenn du die Werbetrommel rührst, was steht dann in so einem Aushang? Also ich muss ja als Person, die sonst in einem normativen Basketball irgendwie wenig Chancen hat und nicht mitgedacht wird, ich muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass es auch für mich interessant sein könnte. Also was ist so, was steht dann in so einem Aushang, dass ich mich eingeladen fühle?
Dass es tatsächlich für alle gedacht ist, und zwar unabhängig davon, ob Sport in einem jeweiligen Leben schon eine Rolle gespielt hat, ob die Person im Verein ist, ob sie schon mal Basketball gespielt hat, ob sie Baskin kennt, ob sie überhaupt Baskin versteht. Wenn sie, ja, also das heißt, ich würde tatsächlich, das ist aber tatsächlich auch eine Eigenart, die ich mit meinem Team lebe, die vielleicht international bei anderen Baskin-Teams anders gemacht wird. Das ist dann eher tatsächlich unter Behindertensport irgendwie eingeordnet, wo ähnlich wie bei Special Olympics gesagt wird, es gibt eben manche mit und manche ohne. Aber ich denke tatsächlich, dass uns diese krude Unterscheidung zwischen mit und ohne in dem Kontext wenig bringt, weil die Unterschiede auch viel fließender sind und weil jemand mit Diagnose nicht notwendigerweise schlechter Basketball spielt als jemand, der keine hat. Also genau, aber um auf die Frage kurz zu antworten, der Aushang würde tatsächlich eigentlich alle gleichermaßen adressieren, also Sport for All international oder Sport für alle, und im Rahmen eines Tag der offenen Tür oder sogar einer Woche der offenen Tür kommen dann eben sämtliche Interessentinnen vorbei und merken, selbst wenn ich mehrfach schwerst bzw. komplex behindert bin, kann ich da mitmachen. So. Und das sind Erfahrungen, die dieser Personenkreis vielleicht gemeinhin nicht unbedingt macht bei Dingen, die da draußen passieren.
Vielleicht noch eine Frage, bevor wir zu A oder B gehen. Baskin ist, soweit ich weiß, ja erstmals in Italien als Konzept oder als Idee entstanden. Wie ist denn da, kannst du uns da abholen, wie da der Stand gerade in Deutschland ist? Wie bekannt, verbreitet? Also du hast gerade gesagt, der Deutsche Basketballbund war da schon sehr offen, irgendwie das mehr einzuführen. Oder wo erlebst du da auch, also woran scheitert es, dass es sich nicht verbreitet, vielleicht, dass wir da so ein Bild bekommen?
Ja, also ist richtig, dass Basken vor ca. 20 Jahren in Italien erfunden bzw. eben auch entwickelt wurde. Mittlerweile sind es, glaube ich, 19 Revisionsfassungen der Regeln. Das heißt, es entwickelt sich eigentlich auch ständig weiter. Und zwar immer dann, wenn man merkt, die Inklusion gerät an Grenzen, gibt es eigentlich eine neue Überlegung, wie kann man das weiterentwickeln? Aber die Frage bezog sich auf die Verbreitung. Ne? Also es hat sich eben innerhalb Europas auf unterschiedliche Länder, unter anderem Spanien, Katalonien, Luxemburg, Kroatien, Frankreich, Griechenland und eben auch Deutschland verbreitet. Wobei innerhalb Deutschlands, ich will bescheiden bleiben, aber ich tatsächlich der Einzige bin, der das anleiten darf, sagen wir mal so. Das heißt ja nicht, dass es nicht auch irgendwie Coaches gibt, die das können, aber ich bin eben tatsächlich im Moment noch der hierzulande einzig zertifizierte Trainer zumindest, also der eben auch Coaches ausbilden kann. Allerdings habe ich bei meiner alten Wirkungsstätte zwei ehemalige Studierende über diese Dachorganisation in Italien über EU-Mittel zu Basken Coaches ausbilden können. Das heißt, mittlerweile sind wir 3 offiziell zertifizierte Coaches in Deutschland, wobei eben die 2 anderen weiterhin in Freiburg, wo ich auch wohne mit der Familie, arbeiten und ich eben jetzt in Landau. So, das heißt, so gesehen sind es eigentlich nur 3, die das aktiv machen. So, das ist so ein bisschen problematisch, weil wenn wir spielen wollen, müssen wir irgendwie nach Luxemburg oder Straßburg oder so fahren. Das heißt, was ich mir schon wünsche, ich betreibe das jetzt tatsächlich seit 8 Jahren hier in Deutschland, dass man tatsächlich auch so eine Art regionale, also innerdeutsche Vernetzung irgendwie hat. Dazu braucht es aber eben Leute, die auch dann aus Ausbildungskontexten heraustreten und anderswo Teams aufmachen. Wir sind aber auf ganz gutem Weg, finde ich. Also inzwischen haben wir 3 Initiativen in Deutschland, einen offenen Treff in Freiburg, einen Vereinssport in Freiburg, der in einer Inklusionsgesamtschule wöchentlich stattfindet und eben eine Uni-Mannschaft hier in Landau.
Ich habe vorhin schon, als du so über die Verbreitung über Europa gesprochen hast, habe ich gedacht, gehst du da gerade die gegnerischen Teams, gegen die ihr dann so gespielt habt, gehst du die durch? Also, dass ihr gegen Teams aus Kroatien, Spanien, Luxemburg und so weiter und so fort spielt. Wie ist denn das mit der Nachfrage? Also rennen die Leute, die das dann wissen, euch die Türen ein oder sucht ihr eher nach Menschen, die sich beteiligen? Wie ist das?
Mittlerweile ist es in Freiburg so, wo ich das eben angefangen hatte zu etablieren, dass es jetzt im 8. Jahr keine Probleme gibt, irgendwie die Hallen zu füllen und eher im Gegenteil, dass man sagt, also ist es zwar Sport für alle, aber alle kann nicht bedeuten, dass man ein Hallendrittel mietet und da irgendwie 60 Leute aufkreuzen. Also irgendwie muss man da auch Abstriche machen oder sich eben insofern diversifizieren, als man sagt, dann machen wir noch andere Standorte auf. Das heißt, die Nachfrage in Freiburg ist inzwischen so, dass es eben immer so ist, dass es die Nachfrage gibt und sich auch dadurch Basken wunderbar eben deshalb spielen lässt, wie vorhin schon gesagt, weil man eben auch sämtliche Rollen, also sozusagen Rollenzuweisungen wunderbar irgendwie abdecken kann und da nicht irgendwie improvisieren muss. Ne? Also weder irgendwie jemand fehlt, der oder die gut Basketball spielen kann oder man irgendwie gegebenenfalls sogar Beeinträchtigungen simulieren muss, weil man niemanden mit Behinderung dabei hat und so. Also das sind so Sachen, die tatsächlich am Anfang, 2017 hatte ich damit begonnen in Freiburg, 2017, 2018 war es eher schwierig, so ein Momentum zu kriegen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel keine barrierefreie Halle hatten und man einfach so einen regelmäßigen Standort irgendwie auch braucht. Jetzt in Landau ist es so, ich meine, ich bin tatsächlich eben erst seit 01.01.2025 hier. Die heutige Folge ist am 12. März aufgenommen. Also ne, ich bin jetzt irgendwie 10 Wochen hier am neuen Standort. Also das zeichnet sich ein bisschen so ab wie damals in Freiburg, dass man, ne, Stichwort Werbetrommel, erstmal ja ein gewisses Momentum generieren muss, wobei ich optimistisch bin, dass sich das hier schneller bewerkstelligen lässt. Erstmal, also erstens, weil man auf Freiburg verweisen kann und das auch ein bisschen bekannter, glaube ich, ist als 2017 hierzulande inzwischen. Und zum anderen auch, weil die Uni hier in Landau auch mit dem Campus in Kaiserslautern, was Infrastruktur anbetrifft, also barrierefreie Hallen und so weiter und übrigens auch Sportstudierende und so, sozusagen ganz anders aufgestellt ist, sage ich jetzt mal, als es damals Freiburg war. Also genau, aber ich würde tatsächlich sagen, das hat ein bisschen damit zu tun, wie alt ein jeweiliges Angebot ist. Also ne, bei allem, was neu angefangen wird, wo einfach im Kontext das nicht bekannt ist, braucht es halt eine bestimmte, ich nenne es jetzt mal Durststrecke, bis da was läuft. Aber wie gesagt, ich bin da optimistisch, dass das da jetzt hier schneller geht und zumal auch die internationale Vernetzung, ne, die Mannschaften durchgegangen, hast du gerade gesagt, Philipp. Also ne, wir sind super vernetzt und können auch einfach mal so bestimmte Happenings haben, dann füllt sich die Halle schon relativ schnell. So, das war halt am Anfang anders.
Ja, okay. Ja, schön. Also viel in Bewegung und trotzdem auch noch viel Potenzial in vielen anderen Städten Deutschlands, wo das nochmal... Ja, okay, wir machen mal hier mit den Fragen nur einen kleinen sanften Cut, um da gleich weiterzumachen. Aber erstmal kommt A oder B. A oder B geht so, dass wir dir zwei Optionen anbieten. Du darfst dich schnell und spontan entscheiden. Es gibt kein richtig oder falsch. Es werden so zwischen 5 und 6 Fragen sein. Und einmal darfst du den Joker benutzen. Das heißt, deine Antwort kann lauten... Nichts von beiden, beides oder Pass. So. Ich starte mal. Florian, ist die Heilpädagogik für dich eine Geistes- oder eine Sozialwissenschaft?
B.
Sozialwissenschaft.
Sprichst du, wenn wir, um es mit Kobi zu sagen, über die betreffenden Menschen reden, sprichst du über Menschen mit Behinderung oder über behinderte Menschen?
A.
Forschung oder politische Arbeit?
Jetzt weiß ich nicht, den Joker einmal nutzen, wenn ich nicht genau weiß, wie viele Fragen kommen. beides, aber lieber, also
okay.
Beides.
Okay, dann das war der Joker.
Das war der Joker, jetzt muss ich konsequent bleiben.
Jetzt genau, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn du auf das, was du bis jetzt in deinem Arbeitsleben gemacht hast und auf das, was jetzt kommt, schaust, wie verstehst du deine Arbeit? Ist sie für Inklusion oder für Selbstbestimmung?
Das ist fies. Weil ich den Joker jetzt gerade verbraten habe. Okay, also ich weiß nicht, wie PolitikerInnen bei welchen Kanzlerduellen machen, jetzt eine halbe Stunde reden.
Das finde ich gut.
Ah.
Okay.
Ja. Hatten wir jetzt 5?
Das waren 4.
Parteinahme oder Selbstbestimmung?
B.
Okay. Ja, sehr gut, jetzt hast du ja über die zweite Frage gerade, hast du das noch einholen können? Okay, danke schön. Gibt es denn zu dem, was jetzt gerade dich so vor diese Entweder-Oder-Situation gestellt hat, noch irgendwas, was du gerne ausführen möchtest?
Ja, sehr gerne. Das ist natürlich toll, dass das in das Format erlaubt. Also ich finde Selbstbestimmung oder Inklusion insofern nicht nur schwierig, sondern eigentlich unmöglich mit A oder B zu beantworten. Musste das aber jetzt ja, weil ich den Joker verballert hatte. Weil das eine das andere irgendwie bedingt und quasi zwangsläufig das zusammengehört. Also ich kann ja nicht sagen, mir ist Inklusion wichtig und Selbstbestimmung nicht. Aber Selbstbestimmung sozusagen unabhängig von einem Kontext zu denken, in dem irgendwie Diskriminierung und Unterdrückung irgendwie stattfindet, ist sozusagen auch Quatsch. Also insofern fiel mir das da besonders schwer. Und jetzt bei der wissenschaftlichen Arbeit versus, ich sag mal, angewandt, würde ich irgendwie sagen, also ich bin jetzt ja nun kein Professor der Disability Studies, wo ich sagen würde, auch da ist es notwendigerweise Hand in Hand gehend. Also ich bin genau genommen schon eher der Wissenschaftler, der auch nicht unbedingt praktische Fragen löst, sondern sozusagen Angebote macht, mit denen man sie eventuell dann lösen kann, was dann wiederum aber vielleicht nicht ich sein würde. Gleichzeitig ist es so, dass ich schon denke, dass wir in einem Fach unterwegs sind, bei dem man eben nicht nur über den Wolken Konstrukte oder bestimmte Inhalte dekonstruieren sollte, weil sie Spaß machen, dekonstruiert zu werden, sondern irgendwie auch eine gewisse Bodenhaftung in Richtung pädagogischer Praxis zu behalten. Ne? Also an den beiden Stellen fiel mir A oder B eigentlich nicht nur schwer, sondern fand ich es eigentlich unmöglich, so gesehen.
Ich glaube, bei diesen Fragen geht es auch viel um, was wäre auch das Ideal und woran müssten wir noch arbeiten? Mhm. Also worauf müssen wir uns jetzt quasi fokussieren im Forschen, im Handeln? Und was ist so das Ideal, was am Ende rauskommen soll? Mhm. Ja.
Ich hatte vorhin, glaube ich, mal normativ auch als Begriff angesprochen. Möglicherweise war das auch im kleinen Vorgespräch, das wir geführt haben. Also ich finde, dass, wenn ich wissenschaftlich arbeite, hilft mir manchmal sowas wie eine normative oder vielleicht sogar ideologische Grundidee irgendwie nichts, weil ich das Gefühl habe, der Bias steckt dann ja von vornherein drin. Mhm. Das heißt, also ich finde, in dem Moment, in dem ich wissenschaftlich arbeite, versuche ich mir manchmal eben auch zu verkneifen, ne, also sozusagen, Elias würde es irgendwie mit Distanz und oder Distanzierung und Engagement irgendwie unterscheiden. Also wenn ich wissenschaftlich arbeite, versuche ich Distanz zu nehmen, damit ich es tun kann. Mhm. Aber ich würde sagen, dass sich in der Heilpädagogik zu bewegen, dass es eben nicht reicht, der Theoretiker zu sein, der immer distanziert argumentiert. Es bedarf da auch einem gewissen Engagement. Das muss kein praktisches sein, aber irgendwie so eine Art normativen Grundsätzen, die auch ein Stück weit, und da wäre ich bei Disability Studies, daran interessiert ist, dass sich bestimmte Dinge im wirklichen Leben auch ändern und man nicht nur im Elfenbeinturm irgendwelche Verklausulierungen darüber lostritt. Mhm. So, und das wäre für mich irgendwie quasi die, ja, eigentlich auch sowas wie ein Spannungsfeld oder eine Abwägung und nicht eine Entscheidung für das eine oder andere. Ja.
Mhm. Also, dass man quasi das wissenschaftlich arbeiten, dass man trotzdem den Aktivismus raushören, rauslesen darf, ist das so? Oder das, also ja, also das ist das, was ich so daraus interpretiere.
Ja, also total spannend und ich glaube, war auch einfach ein super Plädoyer nochmal dafür, dass Disziplin und Profession der Heilpädagogik schlicht als Erfahrungs- und als Handlungswissenschaft verstanden werden müssen, weil das ist der Bewährungsfall. Also das ist der Elfenbeinturm, da natürlich macht es Freude, Dinge zu dekonstruieren oder sich da in diesem Elfenbeinturm theoretisch wieder irgendwas zu überlegen. Es gibt doch aber, mit Gröschke gesprochen, das Primat der Praxis und das ist, worauf sich alles hinbeziehen muss. Ich würde gerne nochmal ein Stückchen das, was wir vor A oder B angefangen haben, nochmal aufnehmen und weil du schon erwähnt hast, der DBB, also der Deutsche Basketballbund, ist auf euch zugekommen und hat gefragt, wie können wir eure Idee involvieren. Gibt es auch aus anderen Sportarten Anfragen in Bezug auf eine inklusive Adaption und irgendwie sowas wie Anfragen, ob ihr sowas machen könnt oder denken könnt oder wie verhält sich das?
Also diese Anfragen gibt es sicherlich, die erreichen aber, glaube ich, eher die Kolleginnen bei der Basken-Assoziation in Italien und jetzt nicht mich als quasi der Umsetzer in Deutschland, aber es ist schon so, dass gerade bei der Vermittlung von Basken häufig eben Gedankenspiele losgehen, wie man das dann gegebenenfalls auf andere Sportarten auch übertragen könnte. Und da gibt es auch in Anfängen gute Lösungen. Es gibt in Entsprechung zu Basken zum Beispiel Soccerin, also was sich eben auch auf inklusiv, dazu gehört eben dieser Wortbestandteil in, also ne, Basken setzt sich quasi aus Basketball inklusiv, also Basket inclusivo, wenn man so will, zusammen. Und das wäre eben auf Soccer, Fußball auch bezogen. Und ich selbst arbeite eben auch tatsächlich in der Lehre häufig mit so universellen Designprojekten, bei denen es im Grunde um die Frage geht, wie man bestimmte Strukturen und Praktiken, die jetzt zunächst mal nicht sonderlich inklusiv daherkommen, eben dem Sinne dieses universellen Designs wenn man so will, inklusivieren lassen. Ja? Also das kann man auf jeden Spielplatz beziehen. Also bei jedem Spielplatz könnte man sagen, so, wer kann das jetzt hier nicht nutzen und was könnte man tun, um das zu ändern? Und das ist eben auf Sportarten, ne? Ich würde es jetzt einfach mal so Inclusive Game Design nennen, ja, denkbar für sämtliche Sportarten und auch, im Übrigen auch nicht nur Teamsportarten. Also ich bin beteiligt an einem sogenannten Blended Intensive Program mit den Universitäten Lyon und Bergamo und einigen anderen. Und da haben wir uns zum Beispiel auch in Bezug auf Boccia, in Bezug auf Bogenschießen, sowohl praktisch als auch konzeptionell mit den Studierenden, die dort in internationalen Gruppen zusammenkommen, nicht nur die Frage gestellt, sondern auch dann in dem Fall auch handlungspraktisch ermittelt, wie sich eben bestimmte Sportarten, die wir gemeinhin als klassisch mal irgendwie bezeichnen könnten, eben tatsächlich inklusiv ausrichten lassen. So. Und also, ne, du hattest nach Anfragen gesprochen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich wirklich meine E-Mail bekommen hätte oder also im Seminar vielleicht schon mal, ne? Aber dass man quasi sagt so, oh, da Sie ja Basken-Experte sind, können Sie uns das mal bitte auf Hockey irgendwie übertragen oder so. Das würde ich auch nicht mal eben so lösen können. Ne? Aber ich meine, der Anlass ist natürlich erstmal ein toller, anhand des Sports Basken auch ein Stück weit sensibilisieren zu können, dass sich das ja auch mit anderen Sportarten entsprechend denken und umsetzen ließe. Ne? So. Und das ist eben eine tolle Arbeit auch in der Vermittlung mit Studierenden, also die ich jetzt auch hier in Landau, ohne jetzt irgendwie Werbung hier für die Uni oder meine Lehre machen zu wollen, aber natürlich irgendwie auch wunderbar als Teil von Basken-Projekten anbietet, dass man eben nicht nur Basken spielt und beforscht, sondern eben auch guckt, dass es andere Sportarten, die von Interesse sein könnten, eben auch betreffen kann. Also so eine Art Inklusivierung im Sinne universellen Design.
Ja. Also für mich klingt das total attraktiv, weil das so, also ich kann mir das so gut vorstellen, dass das so ein total schöner kreativer Prozess auch sein kann, diese Adaptation, und dass man das eben nicht einfach, dass man nicht von Basketball auf Volleyball, wie würde dann die inklusive Form von Volleyball?
Volleyin
oder so, dass das eben nicht einfach so funktioniert. Also du hast ja auch vorhin auch erzählt, es gab, glaube ich, 19 Entwicklungsschleifen jetzt seit der Erstentstehung von Basken, dass das halt sowas sehr Prozesshaftes, sehr Kreatives ist. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Ja,
ja. Schön. Nee, genau, würde ich so genauso sehen. Und es ist eben tatsächlich auch so, dass gerade bei der universitären oder Hochschullehre, und da käme ich nochmal auf A oder B zurück, also natürlich so ein normativer Anspruch in die Analyse oder auch in die Ausübung von so einer Sportart reinkommt, dahingehend, dass man sagt, oh, das wäre doch toll, wenn es jetzt auch für Leute Angebote gäbe, die jetzt nicht von vornherein Basketball als Sportart wählen würden und sagen, kann ich leider nicht mitspielen, oh, da gibt es eine Variante, bei der das doch geht. Sondern ne, Basketball wollen jetzt irgendwie auch nicht alle spielen. Und insofern wäre auch mit Baskin nicht der Anspruch verbunden, das würde ich generell bei Inklusion so sehen, dass man da irgendwie mitmachen muss, sondern es geht einfach darum, dass wir mit einem gewissen Stolz irgendwie sagen können, dass wir bisher zu keiner einzigen Person sagen mussten, das geht so nicht oder mit dir nicht oder so. Das ist sozusagen der Anspruch. Also alle, die mitmachen wollen, können. Das heißt ja nicht, dass alle wollen. Und ne, es gibt manche, die wollen gar keinen Sport treiben, es gibt vielleicht auch andere, die sagen, Basketball ist nicht so mein Ding. So, und dann ist natürlich schön, wenn sich dann so eine kritische Masse an EntwicklerInnen, jetzt gerade studentisch zum Beispiel, zusammentut, die sagt, wir entwickeln das mal für eine andere Sportart und damit kann man Qualifikationsarbeiten anknüpfen und so weiter und so fort. Also das lässt sich wunderbar für die Hochschullehre dann auch fruchtbar machen, sagen wir so.
Gibt es denn für dich, Florian, sowas wie Qualitätskriterien, die für dich einen guten, inklusiven oder einen richtigen, inklusiven Sport ausmachen? Du hast jetzt zum Beispiel gerade genannt, wir mussten, also so, auch stolz hast du es, glaube ich, genannt, wir mussten noch nie zu jemandem sagen, nee, geht nicht. Ist das so ein Kriterium, was inklusiver, echter inklusiver Sport leisten müsste, zu sagen, wir müssen es möglich machen für jeden Menschen, unabhängig von den Voraussetzungen?
Sehr interessante Frage. Also ich würde sagen, wichtig ist für mich zunächst mal Barrierefreiheit als Voraussetzung und nicht als Zielperspektive zu sehen. Also ich lese und höre allzu häufig, dass jemand in Richtung Barrierefreiheit irgendwie was entwickeln will. Und ich würde sagen, also ich würde da ein Stück weit radikal sein und sagen, ich fange mit Basken nicht an, wenn eigentlich von vornherein irgendwie man irgendwie einen Rolli hochschleppen muss oder so. Und inzwischen können wir uns das eben auch leisten, weil wir eben auch Hallen um uns rum haben, die das einfach anbieten. Und das muss man so argumentieren, finde ich. Das ist das Erste. Das Zweite wäre, dass gerade wenn es um Wettkampfsport, also um Wettkampforientierung in dieser Inklusion geht, wäre mir als Prinzip sehr wichtig, dass man nicht dann anfängt, dann doch die, die es nicht so gut können, nicht mitspielen zu lassen. Das sehe ich leider bei, ich sage in dem Fall leider, und auch das ist, ein normatives Argument, aber ich rede ja nicht von Wissenschaft, sondern wirklich von praktischer Umsetzung, leider bei einigen Teams international schon der Fall, dass in dem Moment, in dem es irgendwie 18 zu 16 gegen einen steht, würde man geneigt sein, vielleicht jemanden, der dann doch besser spielt als jemand anders, irgendwie einzuwechseln und dann doch quasi diese Balance in Richtung Kompetitivität ausrichten zu lassen. Und da wäre ich doch derjenige, auch übrigens zum Teil kritisiert von eigenen Teammitgliedern, der im Zweifelsfall sagt, wenn es hart auf hart kommt oder wenn es mal wirklich im Zweifel steht, wäre mir die inklusive Orientierung wichtiger als die Wettkampforientierung und nicht andersrum. Mhm. Und das finde ich, das sind so Prinzipien, die mir dann doch schon auch wichtig sind, wenn ich zum Beispiel sage, wir haben Teammitglieder, die seit 7 Jahren oder 8 Jahren dabei sind, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie die Regeln verstehen und ob sie wirklich wissen, was tun sie, wenn sie den Ball bekommen. Klar ist natürlich, dass man geneigt wäre, in einer Wettkampfsituation zu sagen, naja, dann würde ich die Person vielleicht nicht unbedingt aufs Spielfeld setzen, wenn es ja auch um Gewinnen geht. Ich würde aber sagen, nee, ich kann nicht jemanden, also es gibt im Kontext von Special Olympics das Konzept Meaningful Involvement, also ich würde schon sagen, Meaningful Involvement ist wirklich dahingehend, dass ich nicht sage, ich nehme jemanden mit und das ist doch irgendwie toll für die Person, da auch Teil des Teams zu sein und auch quasi als Maskottchen da mitzureisen, sondern also ich gehe davon aus, dass ich jetzt erstmal sage, wir reisen nach Luxemburg und alle können mit, die mitwollen. Erstes Prinzip. Zweites Prinzip, es sollte nach Möglichkeit nicht mit Unkosten für jemanden verbunden sein. Also das ist dann meine Verantwortung, soweit es geht. Mhm. Zweites Prinzip. Und drittes Prinzip, die mitkommen, spielen dann auch. Und auch, wenn es brenzlig wird. So. Und so gesehen sind wir jetzt gerade im Wettkampfkontext nicht bekannt als so die, die gefürchtete Mannschaft, auf die man trifft. Aber das wäre mir im Zweifelsfall dann aber eben lieber, als irgendwelche Pokale mit nach Hause zu nehmen und eigentlich so ein bisschen so diesen bitteren Beigeschmack zu haben. Das hat eben auch den Preis, dass zwar Leute mitgereist sind, aber eigentlich nicht so richtig zum Einsatz kamen. So. Also das war eine sehr ausführliche Antwort auf die kurze Frage. Aber also das sind so, ich sag mal so, das ist so das Sammelsurium an Prinzipien, von denen ich dann auch ungern abrücken würde. Mhm. Und die dann auch meine Studierenden und auch die ich dazu Coaches qualifiziere und so, eigentlich in jeder Stunde, mit denen ich, in der ich mit denen zu tun habe, irgendwie auch von mir dann ausgestrahlt bekommen. So.
Also um auch was aufzunehmen, was du selber genauso schon formuliert hast, würde ich sagen, dabei sein ist, also oder nur dabei sein ist eben nicht alles.
Genau.
Sondern wenn wir adaptiv das machen, dann gibt es bestimmte Grundvoraussetzungen, unter die wir nicht zurückgehen. Wie zum Beispiel, es muss eine barrierefreie Halle sein und alle, die da sind, die sind eben nicht nur mit dabei, sondern die sind mittendrin.
Ganz genau, Philipp. Und ich habe tatsächlich auch Aufsätze geschrieben, also einen 2022 im Transkript Verlag erschienen. Das ist jetzt doch ein kleiner Werbeblock, also es ist auch Open Access verfügbar. Da kann man auch tatsächlich ein bisschen besser nachvollziehen, wie Basken auch umgesetzt werden kann, wenn man eine Sporthalle und ein paar Leute, die willig sind, irgendwie am Start hat. Und eine andere Sache, ich habe 2010, glaube ich, wirklich meinen ersten Aufsatz zu Sportinklusion geschrieben und der hieß sogar, dabei sein ist nicht alles. Und das ist im Grunde genau das Argument, das du gerade erwähnt hast, nämlich Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung und nicht als Zielperspektive anzuerkennen und so. Genau, es war damals also im Zuge dieser Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Kontext Sport.
Aber ich habe mich jetzt so gerade auch reingefühlt in so eine Situation, die du beschrieben hast, mit es steht, sagen wir mal, 16 zu 18 und dann tauscht man gerade die Person, die vermeintlich schwächer ist oder eben nicht diese Leistung erbringen kann oder nicht die vielen Körbe macht, finde ich ja irgendwie so ein, das ist ja ein Moment der Exklusion, den man dann dadurch, also so, wenn es hart auf hart kommt, bin ich schon wieder die erste Person, die draußen ist, weil ich die schwächste Person bin. Also eigentlich würde man ja da schon wieder in diese gleiche Exklusionswunde gehen, dass eben du bist so lange dabei, aber eigentlich wieder dieses, nee, wenn du nicht gut genug bist, dann bist du schnell draußen.
Ganz genau.
Und deshalb finde ich das sehr cool, dass du das als Grundprinzip formulierst, dass im Zweifelsfall ist für dich Inklusion wichtiger als der Wettbewerb.
Ganz genau. Und das oder der Wettkampf. Ganz genau. Und ich meine, es geht letztendlich, und das, ne, Philipp, du hattest, glaube ich, vorhin den Begriff Haltung erwähnt. Also Haltung, würde ich sagen, würden alle Hörerinnen und wir drei zustimmen, ist wichtig. Allerdings jetzt für sich genommen erstmal nicht sonderlich bedeutsam, finde ich. Also das muss ein Stück weit irgendwie, finde ich, auch ein Operationalisierungsgedanke dabei irgendwie sein. Und der wäre es, würde ich sagen. Also ich kann als Coach einer Sportart, von der ich meine, dass sie sich inklusiv nennen kann, nicht der Erste sein, der in so einer Situation irgendwie dann doch nach Leistungsunterschieden zu Ungunsten des Schlechterspielenden sozusagen handelt. Also dann ist meine Haltung, ich würde so weit gehen zu sagen, also das ist nicht konsequent. Also das wäre wirklich eine Diskrepanz zwischen dem, was man irgendwie leben will und was man dann tatsächlich tut. Also das versuche ich dann schon zu vermeiden. Ja. Und klappt auch. Ich glaube tatsächlich, dass es in der Historie des achtjährigen Bestehens dieser Initiativen noch keinen Moment gab, an dem das mir unterstellt hätte werden können, dass ich da zu Ungunsten von Inklusion in Richtung Leistungsorientierung entschieden hätte als Coach.
Ja, ich finde, das passt sehr, sehr gut so als Abschlussstatement. Also nicht, weil ich nicht noch tausend andere Fragen hätte und wahrscheinlich, Florian, hättest du auch noch ganz viel zu erzählen, aber wegen der Zeit.
Boah, ich habe noch 1000 Fragen.
Was machen wir denn?
Ich habe noch 2000 Antworten darauf.
Ja, das glaube ich.
Und zwar nicht nur A
das
und B. Das glaube ich.
Okay. Das ist so schade, dass die Zeit jetzt schon so weit fortgeschritten ist. Aber vielleicht kriegen wir es ganz kurz noch hin, Florian. Mir brennt hier schon die ganze Zeit noch unter den Nägeln irgendwie die Frage nach, wie ist denn das mit Partizipation? Oder ist in diesem Entstehungs- und auch Entwicklungskontext von Baskin, wie sind da die unterschiedlichen Teilnehmenden überhaupt eingebunden? Oder ist es doch wieder dann so eine Diskrepanz, dass wieder die, ich mache es jetzt mal ganz deutlich plakativ, die Nichtbehinderten jetzt über einen Sport, den man gemeinsam mit den Behinderten machen kann, nachdenken?
Das ist, ich weiß nicht, wie viele Minuten ich für diese Antwort habe, wenige, ne? Aber ich kann sagen, das ist insofern eine tolle Frage, weil ich kann es ein Stück weit illustrieren dadurch, dass ich zum Beispiel bei einem Turnier in Luxemburg mit einem Vater gesprochen habe, der gesagt hat, dass er als Vater eines 35-Jährigen damals mit Trisomie 21, Down-Syndrom, bisher, also vorher, noch nie das Gefühl hatte, bei irgendetwas mit seinem Sohn dabei gewesen zu sein, bei dem die anderen nicht deshalb dabei sind, weil sie das irgendwie professionell machen oder damit Geld verdienen oder irgendwie Nächstenliebe getrieben sind, sondern also der hatte mir mit Tränen in den Augen gesagt, wenn du nicht hier wärst, wären wir trotzdem hier und andersrum und ihr macht es nicht für uns und wir sind quasi Bestandteil dieser Bewegung, also ne, das ist ein bisschen überbewertet vielleicht, hört sich das an, aber es ist tatsächlich eine soziale Bewegung, wo es eben nicht diese hierarchische, ich sag mal paternalistische Struktur gibt, die es irgendwie besser können und die irgendwie nicht von Beeinträchtigung oder Behinderung betroffen sind, arrangieren sich irgendwie für die anderen. Da bleibt natürlich nicht aus, dass wenn wir zum Beispiel mehrfach schwerst- oder komplexbehinderte Mitspielerinnen haben, dass dann Fahrdienst organisiert wird und dass man da bestimmte Assistenzstrukturen organisiert und vorweist, wenn man auf Turniere fährt und so. Aber das würde ich tatsächlich jetzt unter Verweis auf das, was ihr vorher angesprochen hattet, Selbstbestimmung, überhaupt selbstbestimmt leben und so weiter, ja auch wirklich als Assistenzleistung sehen und nicht als Bevormundung. Ne? Also in dem Moment, in dem jemand sagt, ich möchte gerne mit, aber ich weiß nicht genau, wie ich es einrichten kann, ist es ja nicht, ist es ja eher im Sinne der Assistenz irgendwie zuträglich, das dann eben dann stückweise schon zu arrangieren. Aber in dem Moment, in dem Personen auch innerhalb des Verlaufs des Sports Anmerkungen, die kritisch sind und die gegebenenfalls Regeländerungen vorschlagen, äußern, ist es so, dass die sich genauso gut bei dieser italienischen Dachorganisation melden können, wie ich als Coach oder so. Also ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber da sind tatsächlich auch einige Änderungen in diesen 19 Revisionsfassungen mit aufgenommen worden, die die nicht von den nicht von Beeinträchtigungen betroffenen Coaches oder so kamen, sondern beispielsweise von einer Mitspielerin in La Paz in Bolivien, wo ich das mal angeboten habe an einer Uni, wo eine Person, die blind war, gefordert hat, dass man sie für die Orientierung vor Spielbeginn, dass man innerhalb des Korbes mal klatscht, damit sie das quasi abschätzen kann, wie weit der entfernt ist und wie hoch, damit es besser klappt. Mhm. Und das ist was, was sich dann bei dem nächsten Wettbewerb, an dem wir teilgenommen haben, wirklich als Regel wiedergespiegelt hat, dass das zulässig ist. Das ist sozusagen jetzt nicht im Sinne von Doping irgendwie nicht geht, sondern dass man quasi so eine Art Scan der Distanz, Höhe und Weite bei Blinden vornimmt und das dann auch mit dem Körbewerfen ja viel besser klappt. Und das kam von also ne, so gesehen von einer Person, von der ihr jetzt gerade suggeriertet, also die vielleicht sonst Bevormundung vorher irgendwie, vielleicht nicht nur Bevormundung, ich glaube, es war nicht Teil der Frage, aber so, ne, für die normalerweise entschieden wird, so. Das ist aber in dem Fall nicht der Fall gewesen.
Genau. Mhm.
Ja, danke, ich glaube, das war nochmal ein wichtiges, lebendiges Beispiel.
Ja, ich danke euch auch sehr.
Ja. Professor Dr. Florian Kupes, ich glaube, wir haben noch gar nicht deinen gesamten Titel genannt.
Das ist total lieb, dass ihr das am Ende noch tut, ja. Nein, das, niemand sieht, dass ich jetzt grinse, also,
Hast du denn noch zum Abschluss eine Empfehlung für uns? Irgendein Musikstück, ein Buch, ein Film, etwas muss nicht mit Heilpädagogik per se zu tun haben, etwas, was dich bewegt, berührt hat im Laufe deines Lebens?
Ja, es gibt ein Buch, ich weiß gar nicht, ob ich das empfehlen würde, aber das bedeutet mir sehr viel, obwohl ich es eigentlich gar nicht so richtig verstehe. Und das ist, das muss ich sozusagen ganz häufig lesen. Also es gibt so Bücher wie James Joyce, Ulysses oder so, verstehe ich einfach nicht. Also es kann auch an der Übersetzung liegen, da habe ich es auf Englisch versucht und es geht immer noch nicht. Also zu bestimmten Dingen habe ich keinen Zugang, würde ich dann aber auch nicht empfehlen. Aber es gibt ein Buch von einem Autoren, der heißt John Elster und das Buch heißt Sour Grapes. Und Sour Grapes heißt es deshalb, weil die Story dahinter die ist, dass er sagt, es gibt einen Fuchs, der deshalb die Trauben, die da oben hängen, gar nicht haben möchte, weil er sie sowieso für zu sauer erachtet, es aber nur deshalb tut, weil er nicht rankommt. Und ich finde es so als, als Grundprinzip, als Idee, also jetzt gerade was so, was Inklusion und sich Dinge wünschen, ne? Also nach BTHG irgendwelche Bedarfsermittlungen mit Leuten durch Einrichtungen zu haben, die noch nicht mal alleine Bahn fahren oder einkaufen gehen dürfen. Also da kann man sozusagen auch nicht voraussetzen, dass die sich da irgendwie irgendwelche Luftschlösser für ihre Zukunft vorstellen. Und das finde ich, das hat sozusagen gar nichts mit unserem Fach zu tun, gleichzeitig aber total viel.
Doch, ganz viel.
Ja, genau, also es hat sozusagen nicht explizit damit zu tun, aber einfach so dieses, also es hängt einfach vom Horizont ab, was man sich vorstellen kann, was für einen sozusagen wünschenswert ist. Und sowas begegnet man auch irgendwie im Kontext von Straßenpädagogik, wenn irgendwelche Leute da irgendwie reinkommen und sagen so, ihr Kinder aus dem Slum, wir geben euch die Kindheit zurück und die sagen, lass mich doch bitte weiterarbeiten hier. Das heißt, also das finde ich ganz spannend, 20 Mal zu lesen und jedes Mal immer noch das Gefühl zu haben, ich check's eigentlich nicht so ganz, aber ich finde diese Grundfigur, diese Grundidee, die da drin steckt, so, ja, ich sag mal sagen, so auffordernd und auch so, wie soll ich sagen, herausfordernd, dass ich mir das Buch ständig wieder vornehme und nochmal versuche. Und ob ich das jetzt empfehlen würde, weiß ich nicht, aber das ist zumindest eines der Bücher, die mir tatsächlich am meisten bedeuten. So. Cambridge University Press, glaube ich. Sour Grapes, John Elster. Das ist ein Klassiker. Also,
danke.
Ich danke auch sehr. Vielen Dank.
Ja, wir sind zum Ende der heutigen Folge gekommen. Ein bisschen überzogen, aber das macht überhaupt gar nichts. Das war es mehr als wert, jede Minute. Vielen, vielen Dank, Florian, dass du da warst, dass du uns hast eintauchen lassen in die Welt des Baskins und inklusiven Sports und wir gemeinsam nachgedacht haben über ganz viele dieser Aspekte. Wir haben gehört, wie wichtig das Thema ist und gleichzeitig, wie viel Potenzial es da nach oben gibt. Und ihr, liebe Zuhörenden, wenn ihr noch Anregungen, Ideen für uns habt, Fragen an uns habt, vielleicht auch Gästeempfehlungen oder bestimmte Themen gerne als Podcast haben wollt, dann schreibt uns doch an podcast@bhponline.de oder auch an unseren Instagram-Kanal bhponline.de. Wir freuen uns über eure Interaktion und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
Dankeschön und tschüss.
Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.